Das folgende Interview wurde mit Hans-Georg Rudzinski am 30. November 2024 in dessen Wohnung durchgeführt. Interviewer ist Jens-Hermann Stucke.
Ja,
bitte.
Muss ich noch irgendwas zu
diesem Interview? Ach so, das muss ich. Und wer bekommt das dann?
Genau, also.
Das nimmst du dann mit, oder?
Ich würde das wieder mitnehmen und das kriegt das SDI, also das Deutsche Entomologische Institut in Münchenberg. Die kriegen die Originalaufnahme und die sind dafür verantwortlich, das zu archivieren. Und
Datum kannst du auch eintragen. Ich mache nur den drüber. Ich bin der Interviewte. Ja.
Genau. Ja, dann packe ich das gleich wieder ein. Also, ich hatte dir diesen Gesprächsleitfaden erzählt. Also, irgendwie heute ist der 30.12. Das ist mein Geburtstag. Das ist der 30.11.2024. Siehst du, ich bin aufgeregt.
Ich habe am 12.12. bin auch Schütze.
Ich bin Steinbock, 30.12.
Ach, wow, das ist schon Steinbock.
Kurze Zeit
später. Aber Dezemberkind.
Genau. Also ich muss dich darauf hinweisen, also es ist freiwillig, das Ganze wird hinterlegt.
Für meine Tochter habe ich mal ein Gedicht geschrieben, wir Dezemberkinder.
Oh, sehr schön.
Ach so, ja, ich denke, ich lenke mal.
Genau, also wenn du mit einem einverstanden bist, dann würde, also wie gesagt, eine Kopie von den Aufnahmen geht nach Münchenberg. Da wird sie hinterlegt, da ist sie für Forschung auch verfügbar. Also wenn da jemand anfragt, würde er das kriegen, wenn er sagt, das interessiert mich. Mhm. Und wir würden das auf die Homepage stellen vom AK Diptera.
Ja.
Genau. Genau, und die Einverständniserklärung, die, wie gesagt, ist auch in Münchenberg. Genau, und am Anfang würden wir ganz gerne irgendwie so biografische Daten haben. Also, wann bist du geboren, wo bist du geboren und Schullaufbahn und so weiter.
Bio, also so einen kurzen Lebenslauf quasi.
Super, genau.
Geboren, ja. In Bleckede an der Elbe, Kreis Lüneburg, am 12. Dezember 1953. Und dann, die war auch nicht normal, die Schullaufbahn. Bis zur 5. Klasse Volksschule. Meine Eltern haben nie darauf geachtet, was ich so mache. Und in der 5. Klasse Volksschule hatte ich dann Probleme mit der Polizei. Und dann habe ich mir gedacht, da musst du die Schule wechseln. Dann bin ich zur Realschule gegangen. Und seitdem war ich ein besserer Mensch. Da habe ich dann den Realschulabschluss gemacht. Und meine Biolehrerin, Frau Dr. Förster, hat gesagt, ich muss unbedingt weiter zur Schule gehen. Und weil ich kein Französisch hatte, bin ich auf Wirtschaftsgymnasium nach Lüneburg gegangen und habe dann ein bisschen Spanisch als zweite Fremdsprache gehabt. Ja, mit nach dem Abitur dann auf dem Wirtschaftsgymnasium in Planung für das Studium, die finanzielle Basis zu haben, habe ich mich 2 Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet. Und weil ich bei der Bundeswehr abgegangen als Leutnant und da hatte ich einen Kumpel aus Hannover, der hat immer geguckt an der PH Lüneburg, der wollte auch Lehrer werden und dann habe ich mir gedacht, eventuell machst du das auch. Ja, und da habe ich dann den Studienplatz auch bekommen über Dortmund und habe dann das Studium an der PH Lüneburg begonnen als Lehramtsstudium Biologie und Chemie. Ja. Und dann dort, wie gesagt, bei Professor Stamm, dem Verhaltensforscher, die Assistentenstelle. Und eines Tages musste ich ihm dann sein Alkoholmaterial sortieren und dadurch starten oder mich in die Zweifelklar einarbeiten. War Das Zimmer stand voll.
Oh, das ist doch grauenvoll. Als ich, also damals gab es doch irgendwie nur den Stresemann oder den Rotmaler, um Familien zu bestimmen. Und das war doch grauenvoll.
Und mir hat es Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Naja, und dann Studium, Lehramt, anschließend zweite Lehrer, nee, wie nennt man das?
Referendariat.
Nee.
Zweite Staatsexamen.
Referendariat ist das, ne?
Ja, genau.
Erst ja, mit dann abschließend die zweite Lehramtsprüfung, Referendariat war in Uelzen. Ja, auch alles gut. Und weil ich meiner Seminarleiterin in Uelzen so leid getan habe, ich bin ja immer dann vom Blekede mit dem Bus, also ich musste schon immer um 3:30 morgens aufstehen, sonst hätte ich das gar nicht geschafft, zeitmäßig, mit dem Bus, ich hatte kein Auto, nichts mehr. Und die hat sich mich dann ein bisschen so an die Hand genommen, gekümmert und auch, dass der Schulrat mich anruft, dafür hat sie auch gesorgt, ne? Damit ich dann, und dadurch habe ich dann die Lehrerstelle hier in Schwanewede bekommen. Als Planstelle für Beamtentum.
Und was für eine Schule war das hier? Hm? An welcher Schule war das hier?
Gesamtschule ist es. Kooperative Gesamtschule, KGS Schwanewede. Ja. Ja, und dann fing das an, auch über Kontakte zur München, Zoologische Staatssammlung mit Herrn Wolfgang Schacht, dass ich mich um die Trauermücken gekümmert habe. Und nach den ersten Publikationen schrieb mich denn Frank Menzel an in der DDR, ob er mich mal besuchen könnte und so, und dann war da auch der Kontakt hergestellt zu ihm und dem, na, Werner Morich. Oder Jindrich Rohatzek schrieb mich an, ob ich ihm nicht die Rotring-Tuschepatronen besorgen könnte, damit er seine Zeichnung weitermachen kann und all so eine Sache. Ne?
Aber das war nicht zu DDR-Zeiten noch,
oder? Doch, 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 doch.
Und da ist Frank Menzel hierher gekommen?
Aus ja, Osten? Ja, durfte mich besuchen.
Cool.
Ja. Aber ja, ja. Ja. Ja, und dann, weiß ich jetzt gar nicht mehr, irgendwie Fallenmaterial sortieren für Dissertationen, Diplomarbeiten, und dann habe ich mich in so vielen Familien eingearbeitet. Ja. Bis heute.
Und wie lange hast du an der Schule gearbeitet?
Wie bitte?
Wie lange hast du an der Schule gearbeitet?
Ach so, ja, ich meine, also 82 oder 83, ich glaube 83 hier angefangen, im August 83. Ja, und dann, alles Private, und dann auch kam die Heirat. Und dann kam die Familie 2010, ja 2009, 2010 kam die private familiäre Katastrophe, weil meine Frau und die Tochter, die konnten nicht miteinander. Und ich war gerade auch, und das waren so meine Highlights als Lehrer, dass ich also einige meiner Schüler bis zum Bundeswettbewerb Jugend forscht begleitet habe.
Das habe ich gelesen. Das ist ja immer noch im Internet.
Ach so, ja.
Hast du das geschafft, während der Zeit als Lehrer dipterologisch dann wissenschaftlich weiterzuarbeiten?
Ja, habe ich. Dann sind also unzählige Publikationen da entstanden. Insbesondere Trauermücken. Ein bisschen auch so allgemein. Unter anderem war ja da die eine Fania, die ich aus Deutschland auch geschrieben habe, mit dem Dingens, Bienenmuseum.
Hans-Joachim Flügel.
Wie heißt der?
Flügel.
Flügel, ja, Hans-Joachim Flügel, richtig. Mit seinen, Ja, von dem habe ich auch immer Material bekommen, noch und nöcher und so weiter. Genau. Ja, unter anderem ja auch viele während der Lehrerzeit viele biodidaktische Sachen gemacht, in der Unterricht Biologie. Mhm. Und die waren teilweise so gut, dass die auch ins Handbuch für den Biologieunterricht bekommen sind. Vom Aulis Verlag und so weiter.
Ja.
Jo. Mit dem, wie heißt der, Eschenbach in Oldenburg?
Ja, spannend.
Ja, und dann bis heute, ne, dran gearbeitet. Ja. Ja.
Hattest du vorher schon irgendwas mit Insekten oder mit Tieren gemacht, bevor du da irgendwie in dieser Alkoholsammlung standst, die du aufräumen solltest?
Nee. Eigentlich war ich so, da habe ich dann eben auch meine Examensarbeit gemacht, mehr mikroskopisch tätig. Und in der Examensarbeit habe ich sogenannte Aufwuchsorganismen untersucht. In der Examensarbeit habe ich die, was sich unter den Seerosenblättern anheftet, richtig so. Rädertierchen und Wimpertierchen und all den Kram. Und dann habe ich auch so Flöße mit Objektträgern versenkt, so auf die verschiedenen Tiefen und so weiter. Das ist auch in einer Unterricht Biologie drin, so die Methodik da. Also mit Insekten eigentlich gar nicht, nö. Das kam...
auch kein Vogelbeobachter oder...
Nee, auch nee, also Ornithologie und Botanik waren nicht so... Obwohl... Klausur, Ersatzleistung habe ich so einen Moosatlas von der Elbmarsch gemacht. Also das war so ein dickes Herbar mit allen möglichen Moospflanzen und da habe ich dann die Blätter mikroskopisch, weil die haben bestimmte Zellformen und so weiter. Ja, das ja.
Auch gleich die schwierigste Gruppe bei den, oder eine schwierige Gruppe bei den Pflanzen.
Ja, ja, ja. Ja, das war immer so, so Ansporn irgendwie, das Unbekannte.
Bei den Fliegen, das war der Schwerpunkt aber schon dann so mitteleuropäische Arten.
Am Anfang, naja, das. Als es mit den Skiariden losging, war es, ja, Palearktis kann man sagen, Palearktis und ja, eigentlich zu Beginn war es Palearktis, auch die Sarkophagiden dann, da habe ich ja die deutsche Checkliste auch gemacht, Sarkophagiden, das war Palearktis und später sind dann, also eigentlich über die Skiariden weltweit. Und dann fing das auch an, das habe ich auch über Wolfgang Schacht bekommen, mit der Taiwan-Fauna-Skiariden, die Anfänge, vier Teile oder was, da fehlt ja noch so viel. Das sind auch Südostasien und so weiter, Thailand, Taiwan und Pipapo. Und im Moment habe ich auch Mexiko, weil meine, wie sagt man, Lebensbegleiterin oder so, ist Mexikanerin.
Auch nicht schlecht.
Und von daher habe ich dann auch Material aus Mexiko bekommen, was ich zurzeit auch bearbeite. Und das hat ja Tradition, denn die letzten Publikationen über Trauermecken, über Mexiko, sind von Längersdorf aus den Jahren 40 und 42. Echt? Seitdem ist auch gar nichts mehr geschehen.
Ja.
Aber wie gesagt, ich hoffe, der in Mexiko kann das, wenn ich ihm die Zeichnung über Scan und so weiter schicke, dass der das dann so...
Ja. Aber das sind dann, also so außer Paläarktisch sind dann nur noch Skiariden.
Und alle anderen Familien Palearktis.
Ja.
Was ich gemacht habe. Das war immer im Bereich Palearktis. Ach, ich habe ja auch so viel. Ja, dann habe ich auch so viel Muscinen und Anthomyiden von der Uni Salzburg da. Eine große. Ja, ach du Schande, ich habe schon alles. Ja, ja, aber das ist alles Palearktis. Bis auf Trauermücken, die weltweit.
Und was hat am meisten Spaß gemacht davon?
Was hat am meisten Spaß gemacht? Das kann man eigentlich schwer sagen, weil das Unbekannte, das ist immer das Spiel Mr. X. Wen hast du da vor dir? Und das herauszufinden, das ist immer so ein Reiz für mich gewesen. Ist das schon bekannt oder ist das noch alles unbekannt? Diese Suche nach dem Unbekannten und das Finden, das glaube ich, war immer so ein spezieller Reiz für mich. Und die Vielfalt, ja, die Diversität. Von einem einfachen Grundbauplan, wie man den so mannigfaltig abändern kann. Und die Grundstruktur ist immer halt ein und dieselbe. Diese Vielfalt in der Natur, gerade bei den Insekten, das war für mich auch also ein ganz entscheidender Reiz, da zu gucken und das Mikroskop zu packen und zu sehen, ja.
Hatte ich vorhin vergessen zu fragen, als Frank Menzel dich besucht hat, habt ihr da irgendwie zusammen irgendwelche Projekte gemacht?
Also wir haben nicht viel miteinander zusammen publiziert. Das waren so 2, 3, die wir zusammen publiziert haben. Sonst hat sich das immer so aufgeteilt. Er hat mehr in die Richtung und ich hatte ja dann auch so einen Schwerpunkt Slowakia und Tschechische Republik über Rohacek und Sevcik das Material. Und ja, Menzel hat mehr denn mit Morik zusammen andere, so mediterran und ja, so ein paar Sachen haben wir auch zusammen gemacht, ja.
Das ist ja total viel. Was davon ist in 100 Jahren noch wichtig?
Ja, ob das wichtig ist, das ist ja also so subjektiv quasi. Man weiß ja gar nicht, inwieweit sich die Zeiten ändern. Ob Natur überhaupt noch für den Menschen in 100 Jahren eine Bedeutung hat. Oder ob der schon ganz abgetrennt von der Natur sein Dasein lebt oder dahin fristet. Ja, letztendlich, die neuen Arten, die ich beschrieben habe, sind ja quasi meine Kinder. Und die bleiben bestehen. Auch für die Ewigkeit. Wenn sie nicht zwischendurch aussterben. Und das ist so traurig, dass ich noch so viele gerade aus Asien habe, weil das hat sonst keiner, das Material. Das hat der Andreas Floren mit seinen Nebelaktionen im thailändischen Primärwald hochgenebelt, was da von den obersten Baumkronen runtergefallen ist. Da habe ich noch, könnte ich noch ein ganzes Buch an Arten beschreiben. Aber die Zeit habe ich ja leider nicht mehr.
Das Problem haben ja alle Diptolo.
Ja?
Ja, ne? Also an ungeschriebenen Arten mangelt es nicht, aber an der Zeit, das aufzuarbeiten. Und gerade diese kleinen Mücken.
Ja, und wichtig, ja, gerade in der heutigen Zeit, dass eventuell man sieht, und das fand ich auch immer so gut, was die alten Entomologen gemacht haben, dass sie eben noch geguckt haben, und auch gezeichnet haben und nicht nur ein Foto geschossen haben, was keine Tiefenschärfe hat. Und wenn ihr denn diese ganzen Publikationen nehmt, die nur auf Fotos basieren und dann Merkmale beschrieben werden, die man nicht richtig erkennen kann, das nervt mich dann. Wenn schon Fotos, wenn entscheidende Merkmale sind, von dem Merkmal nochmal eine Zeichnung nebenbei, neben dem Foto. Damit man auch weiß, worum es geht. Und dann dieser gesamte Umbruch, da habe ich irgendwo habe ich die noch liegen, eine Publikation. Da ging es um die Diversität der Insekten auf irgendwelchen Flächen. Und dann hat man das alles eingesammelt und durch einen Schredder gegeben und nur noch diese Bins gemacht. Ja, das ist denn das Naturverständnis. Aber die, wie gesagt, die Vielfalt und die optische Ästhetik, die diese Tiere haben für einen, was einen emotional auch bewegt. Die Arten sind nur noch Zahlen, Bins. Und da habe ich den Anschluss verpasst. Du kannst keine neuen Arten mehr beschreiben, wenn du nicht eine Binnennummer hast dazu oder so. Also,
doch, das kann man noch machen.
Ja,
das
kann man noch.
Einige sehen das nicht so gerne, aber man kann das noch machen.
Ja. Ich habe nichts dagegen, das finde ich ja auch gut mit den genetischen Codes und für kryptische Arten, die zu erkennen und so weiter. Aber nur darauf allein alles aufzubauen, das fand ich nicht so gut. Ja.
Würdest du das, also wenn du jetzt irgendwie nochmal 30 Jahre jünger wärst, würdest du denn diese Genetik da einsteigen oder würdest du sagen, nee, mache ich nicht, habe ich keine Lust zu?
Ja, das ist ja, also ich glaube, die Komplexität schaffe ich intellektuell nicht mehr mit der Molekularbiologie und so weiter. Habe ich nicht mehr die geistige Frische, glaube ich, das alles. Weiß ich nicht.
Also ich persönlich glaube, es ist weniger anspruchsvoll, als die Zeichnungen zu machen und die Strukturen zu verstehen, damit man sie zeichnen kann, aber... Und was sind jetzt die Ziele für die nächsten 20 Jahre?
Wenn ich die noch habe, wäre das schön, ja. Ziele. Ja, also, wenn ich das auf die Reihe kriege würde, mit den mexikanischen Arten, das würde mich, das würde mir nochmal Spaß machen. Und, was ich bei den Trauermücken noch aus Südostasien beschreiben kann. Weil da habe ich also wirklich eine Menge noch. Das reicht für 20 Jahre, das Material.
Zweifellos.
Und hoffentlich noch viele Aufträge zum Sortieren und Bestimmen von diversen Familien, damit ich meinen Lebensunterhalt finanzieren kann.
Wenn Nachwuchs-Dipterologe kommen würde, welche Tipps würdest du ihm geben? Was sollte er machen, damit er Spaß hat?
Ja. Das ist eine komplizierte Frage. Was er machen sollte? Was er machen sollte. Also, naja, erstmal doch gucken, was ihn selbst am meisten irgendwie anspricht. Was er interessant findet an den Insekten oder welche Gruppe. Und dann viel rausgehen und gucken, sammeln, erste Bestimmungen machen und so weiter und sich dann vertiefen. Ja, sonst wüsste ich nicht.
Gut, die letzte von den offiziellen Fragen. Was würdest du am liebsten in einem Wikipedia-Artikel über dich lesen?
Nochmal?
Was würdest du am liebsten in einem Wikipedia-Artikel über dich lesen? Wenn jemand einen Wikipedia-Artikel über dich schreibt, yeah. Was sollte da drin stehen?
Also auch der Aspekt, ich denke, meiner persönlichen Diversität. Dass ich so in der Lage war, so viel verschiedene Dinge zu machen. Sagen wir mal, die ganzen biologiedidaktischen Sachen. Die rein entomologischen Sachen. Oder die lyrischen Sachen. Den Roman, den ich geschrieben habe. Die Gedichte. Alles, diese Vielfalt. Ich denke, das ist eine besondere Seite.
Bestimmt. Bestimmt.
Denke ich.
Auf jeden Fall.
Ach, du hast ja das Gedicht für die Fliegen bekommen. Das beschreibt ja auch so ein bisschen.
Willst du das Gedicht noch rezitieren?
Mein Weg, ne?
Ja.
Eines Tages fand ich heraus, es gibt auch Nützlinge und wahre Schönheiten unter diesen Tieren und sie fingen an, mich zu faszinieren. Und
also du kannst das jetzt gerne. Auch noch, wir können auch kurz eine Pause machen, wenn du es nicht auswendig kannst.
Nee, kann ich nicht.
Dann kannst du es gerne noch holen und vortragen.
Ja.
Ja, klar. Sonst geht's verloren, oder? Ist das veröffentlicht? Das Gedicht?
Ah, das weiß ich nicht. Weil ich sage.
Ich kann gerne kurz eine Pause machen und dann wäre ein super Abschluss.
Also einige sind veröffentlicht und so weiter. Das Brot von den. Oh, da habe ich auch so viel gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr alles. Ja, das können wir. Das wäre.
Ja, dann machen wir eben kurz. Mache ich hier
mal. Wo habe ich das? Ich glaube, das liegt. So, wie geht's weiter?
Die Fliege.
Ach so.
Oder die Fliegen.
Die Fliegen, ja. Die Fliegen. Also, wann ich das geschrieben habe, weiß ich gar nicht mehr. Aber das muss vielleicht auch so 2014, 15 gewesen. Ja. Okay. Die Fliegen. Sie stechen, saugen und beißen. Culex, Tabanus, Stomuxis und wie sie alle heißen. Die sind ja auch immer sowas von dreist, gehen den Menschen total auf den Geist, strapazieren an Hitzetagen unsere sowieso schon schwachen Nerven und man könnte jedes Mal mit einem Pantoffel nach ihnen werfen. Und diese klitzekleinen Fuzzi-Fliegen, ach, wie ich die hasse! Die treiben es sogar hemmungslos in meiner schönen blauen Kaffeetasse. Das sind dann meist die Fanias und Drosophilas, denn die lieben eher mal das Süße und keinen fürchterlich stinkenden Gammelfraß. Dann gibt es da aber noch diese Muscinas, Kalliphoras und Lucilias, die tummeln sich zu Hunderten in Aas, Fäulnis und jedwedem Kot. Ja, Fliegen sind eben wahrlich seelenlose Kreaturen, ohne jeglichen Respekt vor dem Tod. Doch eines Tages fand ich heraus, es gibt auch Nützlinge und wahre Schönheiten unter diesen Tieren. Und sie können einen, wenn man nur genau hinschaut, durchaus faszinieren. So haben sie mich dann auch in ihren Bann gezogen, wurde mit den Jahren immer mehr zu einem begeisterten Dipterologen und bin ihnen nun bei jeder Begegnung stets freundlich gewogen. Klebefallen und Fliegenklatsche gehören schon lange der Vergangenheit an. Und ich freue mich jedes Mal riesig, wenn ich sie als Besucher in Haus und Garten mit ihrem wissenschaftlichen Namen begrüßen kann.
Grandios. Ich bin total begeistert. Ja, sehr schön. Gibt es noch was du noch sagen willst? Sonst beenden wir das.
Ja, wie gesagt. Wenn du jemanden kennst, vielleicht einen Entomologiestudenten, der sich mit mir in Verbindung setzt, der kann dann mit mir seine ersten Publikationen ja machen. So wie die Christina Baumjohann das hier gemacht hat, von dem, ne, die Arbeit als Hilfe, wie kann man das sagen, als Digitalisierer. Ja, okay.
Ja. Ich werde es im Hinterkopf behalten. Ich werde es im Hinterkopf behalten.
Ja, gut.
Ja, dann tausend.
Oder wenn du eben, so wie das Kai Heller, der hatte keine Lust mehr, der hat gesagt, ach, diese Höhlenfliegen aus Luxemburg, die sind sowas von langweilig. Und dann hat er mich da vermittelt und dadurch hat er mich auch gerettet. Ich hatte kein Geld mehr für Heizöl zum Beispiel. Das habe ich mit dem Honorar aus Luxemburg bezahlen müssen dann. Ja, Gott sei Dank. Also wenn irgendwie an irgendwelcher Institution jemand gesucht wird, der schnell mal sortieren kann und pipapo, dann im Hinterkopf behalten.
Ja, das ist gut. Ab und zu kriege ich tatsächlich Anfragen. Ich lehne das ja
immer. Ja, ich ja auch. Aber
ich werde es behalten.
Gut. Ja.
Gut, dann tausend Dank für diesen Teil erstmal.